Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Ausflug nach Großbritannien mit dieser, ja, sehr bekannten Frau, die dort lebt.
Da geht es vor allem um London, das eben wirklich Liebe auf den ersten Blick für mich war, als ich dort ankam. Ich wusste wirklich schon nach ein paar Wochen, da will ich bleiben. Und dann ist aber natürlich so, dass London auch ganz viele hässliche Seiten hat und auch nicht immer alles nur Honeymoon war und ist und jetzt schon gar nicht nach so langer Zeit. Und deswegen ist es jetzt so ein bisschen ja wie eine alte Ehe. Man nimmt vieles hin, gibt aber auch vieles, was einem auf den Keks geht.
Ja, das ist die Stimme, die mit ihrem Gesicht bestimmt auch alle kennen, die öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen. Annette Dittert. Für die ARD berichtet sie seit Ewigkeiten als Korrespondentin aus UK. Sie ist selber eingebürgerte Britin inzwischen und hat jetzt ein Buch geschrieben über Wesen und Seele dieses Landes, an dem ihr Herz hängt. Dear Britain hat Mrs. Dittert das Buch genannt und wir fragen sie, was ihr so lieb ist an Großbritannien. Freuen Sie sich mit mir auf Annette Dittert hier gleich in der Lesart. Willkommen allerseits. Wir kennen Sie, wenn Sie Wind umtost oder mit Regenschirm vor Westminster oder dem Buckingham Palace steht und uns hier auf dieser Seite des Ärmelkanals auf dem Laufenden darüber hält, was sich da so abspielt. Aktuell in der oft so verrückten Tagespolitik Großbritanniens, Annette Dittert. Über 20 Jahre lang hat sie als ARD-Korrespondentin in London gearbeitet, auch lange das dortige Studio geleitet. Wir haben viele großformatige Filme von Annette Dittert zudem gesehen. Heute sitzt sie hier bei uns in einem Radiostudio, weil sie ein Buch geschrieben hat über ihr England. Dear Britain heißt es schon fast zärtlich. Good morning, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Frau Dittert.
Hallo, thanks for having me, wie man in Großbritannien sagt.
Ich darf Sie auf Englisch ansprechen, muss es eigentlich sogar, denn Sie sind nicht mehr nur Engländerin auf Zeit, sondern echte Bürgerin des Vereinigten Königreiches. Mhm. Wie stolz sind Sie, eine Britin zu sein?
Stolz eigentlich nicht, aber es ist ein gutes Gefühl und man fühlt sich dann doch als Europäerin wieder stärker zugehörig, weil dieses Gefühl der Zugehörigkeit, das ich ganz selbstverständlich hatte, als ich nach Großbritannien kam, nach London kam vor fast 20 Jahren, das ist doch durch den Brexit etwas angekratzt gewesen und insofern hat sich dieses Zuhausegefühl durch den britischen Pass wieder hergestellt.
Auf die Politik werden wir natürlich noch zu sprechen kommen, aber wie Sie die britische Staatsbürgerschaft erhalten haben, das steht in Ihrem Buch, das schildern Sie unter vielen Filmen an. Wie war das denn, als Sie Britin wurden? War das kompliziert?
Ja, das war halt die übliche Bürokratie. Man muss einen Sit-Life-in-the-UK-Test machen, was auch Leute machen müssen, Briten, die jetzt nach Deutschland kommen, die dem Brexit entfliehen und in Berlin wohnen wollen. Also man muss einen Test machen, man muss beweisen, dass man das Land und seine Geschichte kennt. Dann gibt es so eine Einbürgerungszeremonie. Und das war eigentlich das, was ich so besonders anrührend fand. Und das war dann eben auch wieder so, es ist immer so ein Klischee, aber schon irgendwie britisch mit viel Wärme, viel Humor und einem Augenzwinkern. Und am Ende sagte eben die eine Beamte zu mir, you're not one of us. Also du bist jetzt eine von uns. Und ich war schon sehr gerührt, muss ich sagen.
Wer Sie aus dem Fernsehen kennt, der weiß bereits von etlichen Dokumentationen und Reportagen, die Sie gemacht haben, dass Sie ziemlich idyllisch leben, nämlich auf einem Hausboot. Mhm. Sie haben da schon eine eigene Homestory darüber gemacht. Man könnte ja denken, das ist so ein bisschen ungemütlich. Ich meine, so schlecht kann man nicht verdienen als Korrespondent, dass man sich in London keine Wohnung leisten kann. Man weiß, wie teuer es dort ist. Aber warum haben Sie sich denn für ein Hausboot entschieden?
Ach, das hat sich durch Zufall so ergeben. Ich habe mal einen Film über diese Boote gemacht, ganz zu Anfang meiner Zeit. Und dann habe ich irgendwie mich da mit Leuten angefreundet und habe irgendwann so ein altes Wrack gekauft. Und das war dann irgendwann, ist das abgesoffen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich könnte mir ja eigentlich auch eins bauen lassen. Eins, auf dem man wohnen kann. Das habe ich dann getan und dann sollte das eigentlich nur für ein Sabbatical sein. Und ich habe plötzlich gemerkt, das ist eigentlich ein total toller Lebensstil. Klein, aber man ist halt total unabhängig. Und dann habe ich, als ich bei der ARD nach dem Sabbatical wieder angefangen habe im Studio London, beschlossen, dass ich keine Wohnung, die ARD bezahlt ja Auslandskorrespondenten sogar eine Wohnung, aber ich habe dann gedacht, ich bleibe lieber auf meinem kleinen Boot und wenn ich dann mal kündigen will oder aufhören will, so wie jetzt, dann muss ich mein Leben nicht ändern, dann ist das wirklich meins.
Das Boot, das liegt auf dem Regent's-Kanal, der so die britische Hauptstadt von Ost nach West durchzieht. Sie sollen ja sogar einen Garten vor einem Boot haben, ne?
Ja, da ist so ein kleiner Towpath. Das heißt auf Deutsch, Treidelpfad. Und da haben wir irgendwann angefangen, anzupflanzen. Sträucher, Büsche, Rosen. Und mittlerweile ist es wirklich im Sommer ein kleines Paradies.
Ich meine, Gardening, das ist ein urbritisches Thema, über das
Sie auch... Gibt es auch ein ganzes Kapitel in dem Buch.
Genau, da schreiben Sie ausführlich rüber. Das gehört zur englischen Seele. Ihr Buch hat ja den Untertitel Auf der Suche nach der Seele Großbritanniens. Also auch um etwas Grundsätzliches im Wesen der Briten. Warum sind Gärten oder das Gardening so ein Wesensmerkmal der Briten? Was glauben Sie?
George Orwell hat mal gesagt, die Briten sind nicht gut die Engländer sind nicht gut dabei, gute Künstler oder haben keinen Sinn unbedingt für Malerei oder darstellende Kunst. Aber da, wo sie ihre künstlerische, kreative Seele ausleben, das ist eben in ihren Gärten. Das stimmt auch. Also wenn ich in diesen englischen Gärten bin, das ist nicht nur ein Klischee. Die sind ungeheuer kreativ, bunt und da stecken die wirklich ihre ganze kreative Seele rein. Und insofern ist das auch ein wichtiges Thema, auch wenn es immer so ein Klischee ist, was auch ganz viele politische und andere Seiten hat. Also die Gärten, warum sind die immer so ein Hobby der weißen Mittelklasse? Darum geht's eben auch. Die sind ja auch das Erbe der Kolonialzeit und darüber reden aber viele nicht. Also ich versuche eigentlich in dem Buch immer die bunten, schönen Seiten zu zeigen, aber auch eben ein bisschen tiefer zu graben und zu gucken, was sind denn da auch an Themen da drin in so einem schönen Thema wie Gärten, worüber die Briten und die Engländer nicht so gern sprechen und warum tun sie das nicht? Und dieses sich etwas tiefer mit dem Land und den Themen beschäftigen, das war die Idee bei dem Buch.
Ich meine, nicht nur Gärtnern gehört zur britischen Identität, natürlich auch die Monarchie, die ja von mittlerweile kaum zu zählenden Affären heimgesucht wird. Stichwort Prinz Edward, der entprinzt wurde, also seine Titel verloren hat. Sie schreiben, dass Sie sich auch in die Kondolenzschlange vor dem Sarg der Königin Elisabeth II. Eingereiht haben im September 2022. Was war das für ein Gefühl für Sie? War das auch so dieses Gefühl, jetzt ist wirklich eine Ära zu Ende?
Das war so, ja. Das war wirklich eine Woche, gerade diese Woche, als dann der Sarg in London ankam, da war das Land oder da war London im Ausnahmezustand. Das war ja diese unglaublich lange Schlange, wo ich glaube eine 250.000 Briten sich von ihr nochmal verabschieden
wollten. Tagelang standen.
Tagelang. Und ich habe auch mit drin gestanden eine ganze Weile, zum Teil, weil ich berichtet habe, aber dann auch einfach so. Hatte allerdings das Glück, dass ich nicht die ganze Zeit das durchmachen musste. Ich hatte ja gar keine Zeit, sondern am Ende durch so eine Journalistentür reingelassen wurde und dann am Sarg zugucken konnte, wie die Schlange da vorbei defilierte. Und das war unglaublich. Ja, das ging echt unter die Haut irgendwie, weil man da gespürt hat, dass diese Queen eben doch mehr war als einfach nur eine niedliche Oma, als die man sie am Ende hätte sehen können. Dass das wirklich eine Kraft hat, dieses Königshaus, zumindest zu ihrer Zeit noch, dass in der Lage ist, das Land hinter sich zu vereinen. Und ja, das ist ja auch eine quasi religiöse Angelegenheit. Ich meine, der britische König oder die Königin ist ja gleichzeitig auch immer das Oberhaupt der Church of England und wird von Gott eingesetzt. Deswegen konnte die Queen ja auch nicht abdanken. Das ist wie beim Papst. Und das spürte man da doch sehr. Das hat aber interessanterweise Charles jetzt ziemlich bruchlos übernehmen können. Und man nimmt ihm das auch noch sehr ab, also dass er ein gläubiger Christ ist. Ob das bei William so bleibt, das wird man dann sehen.
Ich wollte Sie aber jetzt gerade nach dem Erben fragen, nach Charles III. Wie gucken Sie denn auch als Neubritin auf ihn? Ist es Ihr König?
Ich musste ja auf ihn schwören. Kam ich nicht drum rum. Also das
Stimmt,
war sehr lustig.
Bei der Einbürgerung.
Ja, nicht nur auf das Recht und die Prinzipien des Landes, sondern auch auf den König. Gott konnte man weglassen, aber nicht den König. Ich finde ihn einen eigentlich sehr guten König. Ich bin überhaupt keine Monarchistin. Aber die Art und Weise, wie Charles, man hat das jetzt auch wieder in Washington gesehen, wie der letztlich die Demokratie verkörpert.
Das war cool, ne?
Und
ziemlich
das war
souverän,
ziemlich cool.
Ne?
Und auch wirklich ein Demokrat und Humanist ist. Das tut dem Land im Moment, gerade in diesen polarisierten Zeiten, eher gut. Also wie gesagt, ob das dann mit William so bleibt, das weiß ich nicht. Aber ich finde im Moment, ohne dass ich dieses Prinzip Monarchie eigentlich richtig finde, für die Briten ist das im Moment noch immer eine wichtige Basis, auf der viele stehen.
Mit Charles sind wir natürlich aber auch bei der britischen Politik, über die Sie auch viel schreiben. Aktuell waren ja gerade Kommunalwahlen ein Desaster für Keir Starmer und die Labour-Partei, ein Triumph dagegen für die Rechtspopulisten aller Couleur, allen voran Nigel Farage, den großen Brexit-Befürworter und für alle Liberalen in Großbritannien der Totengräber eigentlich des alten England. Wie geht's denn Ihnen damit, Mrs. Dittert? Wie sehen Sie auf diese Entwicklung?
Ja, auch mit einer gewissen Sorge und einem gewissen ja, einer gewissen Perplexität, wenn man so will. Denn es ist ja wirklich auf den ersten Blick ganz schwer verständlich, wieso ausgerechnet Nigel Farage, der den Briten ja den Brexit eingebrockt hat, jetzt wieder in den Umfragen so weit vorne ist, obwohl die meisten Briten ja sagen, der Brexit war ein Fehler. Das ist aber nur auf den ersten Blick seltsam. Auf den zweiten Blick ist das eigentlich ganz einfach zu erklären. Das ist ein bisschen so wie bei Trump 2. Also ein Land, das einmal von Rechtspopulismus, und der Brexit war ja im Grunde der erste Ausbruch des Rechtspopulismus, zerschossen ist, und den Leuten geht's ja wesentlich schlechter als vor 10 Jahren, als das Referendum stattfand, hat nicht nur mit dem Brexit zu tun, aber schon auch sehr. Ein Land, das einmal so zerrüttet und zerrissen ist, das ist eben auch deutlich anfälliger für eine zweite Welle des Rechtspopulismus, verwundbarer. Und Farage geht jetzt eben einfach wieder in diese Unzufriedenheit, die eben größer geworden ist, rein. Sagt immer, mit dem Brexit hat er nichts zu tun, den haben andere falsch umgesetzt und das Land muss jetzt reformiert und neu erfunden werden. Und ganz viele Briten fallen da leider wirklich drauf rein. Oder aber, was fast noch schlimmer ist, viele fallen gar nicht drauf rein. Also mir sind auf den Reisen für die Recherchen zum Buch auch ganz viele Reformwähler, also Farage-Anhänger begegnet, die gesagt haben, ich glaube überhaupt nicht, dass der irgendwas besser macht, aber dann, der jagt wenigstens den ganzen Laden in die Luft. Und wir haben eh nichts zu verlieren, also let it be. Und das ist das, was ich eigentlich traurig finde, diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist eben gerade bei den ärmeren Schichten in Großbritannien schon sehr krass, weil die soziale Schere da eben einfach ganz anders und viel weiter noch auseinander geht als in Deutschland.
Da blicken Sie ganz stark drauf auf die Klassenverhältnisse in England, also die kosmopolitischen Superreichen, denen mittlerweile halb London gehört, und andererseits diejenigen, die wirklich jeden Tag kämpfen müssen. Eine Frau stellen Sie uns da besonders vor, Zoe. Erzählen Sie mal ein bisschen von ihr. Wer ist das und wie haben Sie sie getroffen?
Das war eine der Mütter und Frauen, die ich getroffen habe in den Foodbanks. Ich habe immer wieder Stücke für die ARD über diese Armut und diese soziale Schere gemacht.
Die Foodbanks, das ist so bei uns die
Tafeln. Die Armentafeln, genau. Und da habe ich eben lange nach, da ging es in dem Stück, ging es darum, dass eben immer mehr Leute klauen. Also Shoplifting ist unfassbare Epidemie geworden in Großbritannien. Man geht wirklich in keinen Supermarkt mehr, ohne dass da zig Securities sind. Selbst die Windeln haben Tags. Also weil eben auch immer mehr Mütter klauen.
Weil sie sich's nicht leisten können.
Genau. Und dann, und ich war damals auf der Suche nach einer Mutter, die sich da auch für, also vor der Kamera zu äußern würde und das zugeben würde, was natürlich total schwer war. Nicht nur wegen Scham, sondern auch wegen Angst. Also die hatten natürlich auch alle Schiss, dass sie dann möglicherweise im Gefängnis landen oder angezeigt werden. Und das war so eine Mutter, da, bei der war das schon ganz lange her. Und die sagte sich dann auch, what the fuck, so quasi. Also die hat dann einfach diese Scham und diese Sorge überwunden und mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir dann eben einfach erzählt, wie das war. Wie sie eben auch heute noch jeden Tag ums Überleben kämpft und das Gefühl hat, sie schafft's einfach nicht und eigentlich nur wegen ihrer 3 Kinder überhaupt jeden Morgen wieder aufsteht. Und das war wahnsinnig berührend. Die sagte dann zu mir so sinngemäß, das ist so, weil ich sagte, wie muss ich mir das vorstellen? Die sagte, es ist so, wenn du irgendwie versuchst zu schwimmen und da kommt immer wieder eine Welle, die dich unterspült und du versuchst nach Luft zu schnappen, dann kommt die nächste Welle und du hast einfach das Gefühl, es gibt keinen Ausweg. Und so fühlen sich eben ganz viele Briten im Moment.
Das hat natürlich aber auch mit diesem rigiden britischen Klassensystem zu tun, das eigentlich immer einen immer frappiert. Wer in die Oberschicht geboren ist, wer adelig sowieso, der hat alle Privilegien, der geht auf die Private Schools, der schafft es nach Oxford und nach Cambridge. Kaum oder ganz wenige Arbeiterkinder schaffen diesen Aufstieg. Mhm. Also so wenig durchlässig ist dieses System. Und dass es da aber auch in so einem, ja, in so einem Arbeiterland Großbritannien nie einen richtigen Protest oder Aufstand gibt, der sich mal so zementiert, also eine richtig starke Partei auch, die gegen diese Klassenschranken irgendwie vorgeht. Das ist doch schon erstaunlich, oder?
Naja, das liegt halt daran, dass die Briten nie so eine richtige Revolution hatten. Also nur ganz früh haben sie einmal den König enthauptet und dann aber gleich wieder die Monarchie zurück eingeführt. Und dann hat man eigentlich nichts mehr groß verändert. Und diese Reste des Feudalismus, auch mit der Macht, die die Monarchie ja hat, die sind eben immer noch vorhanden im Land. Und diese Arbeiterklasse, die eigentlich ja mal eine stolze eigene Klasse war, der geht es jetzt so besonders schlecht, weil die eben immer weiter abrutschen. Weil es eben, die sagen einem dann auch, we're working class without work. Wir sind Arbeiterklasse ohne Arbeit. Da gibt es eben auch diese Jobs nicht mehr von früher. Das heißt, die müssen dann entweder so Simple-Jobs bei Amazon machen oder sie gehen auf Benefits und leben dann von Sozialhilfe. Die Kriminalität ist krass teilweise in diesen armen Ecken, weil die Kinder auch gar nicht, also die Jugendlichen gar nicht wissen, was sie machen sollen und dann auch auf solche Abwege geraten. Also das ist alles ein Riesenproblem und das kriegt eben, das haben die Tories nicht hingekriegt, der Brexit hat es schlimmer gemacht und Starmer kriegt es eben auch nicht richtig rumgerissen. Das ist auch wirklich, wirklich schwierig.
Ein Kapitel müssen wir noch ansprechen, Frau Dittert, nämlich ja über das alte Londoner Stadtviertel Soho, das Sie wirklich viele London-Besucher und Touristen kennen, unzählige Kneipen, Bars, Restaurants. Und da schreiben Sie, ja, das ist auch bedroht. Die Gentrifizierung greift Platz und irgendwie verändert sich alles, oder nicht?
Teilweise, aber eigentlich ist Soho, und deswegen habe ich dem auch ein ganzes Kapitel gewidmet, eigentlich ist Soho eins der Viertel, wo dieses alte Feeling und diese alten Seelen von damals, also die Zeiten ändern sich halt, aber wo noch viel von dem vorhanden ist und wo man das auch noch spürt. Und deswegen habe ich auch eine Frau porträtiert, eine junge Frau, die eben jetzt die Enkelin ist von einem reichen Paul Raymond, einem superreichen Mensch, der reich geworden ist in den 70er, 80ern an der Porno, es war ja mal sowas wie St. Pauli's Soho,
an der Pornoindustrie, so Sexläden und so.
Sexläden hatte und eben aus so einer Zeit, wo man eben Pornos noch gelesen hat. Da hat er sein Vermögen gemacht und dem gehört halb so und er hat das an seine Enkelin vererbt am Ende und die wiederum macht da jetzt eine große Galerie auf, die fördert Künstlerinnen mit dem Geld und sagt, ich will diese Seele des alten Soho nicht zurückholen, weil das ist vorbei, aber die wieder neu erfinden und das ist überall noch da. Also Soho ist für mich einer der spannendsten Viertel nach wie vor in London.
Vielen Dank, thank you so much, Frau Dittert, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, bitteschön.
Und Dear Britain, das Buch von Annette Dittert, ist bei Dumont erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Und nun der Blick auf ein Buch und eine Autorin, die wir hier im Deutschlandfunk Kultur schmerzlich vermissen, Mechthild Lanfermann. Sie war eine hochgeschätzte Kollegin, hat für unser Programm viele wunderbare Reportagen produziert. Bei uns in der Lesart gehörte sie zum Team der Literaturtipps. Vor eineinhalb Jahren ist Mechthild Lanfermann an einer Krebserkrankung gestorben, mit nur 55 Jahren. Wir waren alle entsetzt. Jetzt aber können wir etwas von Mechthild lesen. Ein Roman, den sie noch fertigstellen konnte und eine engagierte Lektorin bei der Frankfurter Verlagsanstalt hat sich dafür eingesetzt, dass er nun posthum erscheinen konnte. Wahnsinnszeit heißt das Buch und im Studio ist Stefanie von Oppen aus der Lesart. Grüß dich, Stefanie.
Ja, guten Morgen, Joachim.
Du hast Mechthild nicht nur im Sender als Kollegin, sondern auch privat gekannt. Ich wusste ehrlich gesagt nur ganz wenig von ihrer Begabung als Schriftstellerin. Was weißt du denn über die Entstehungsgeschichte dieses Romans?
Ja, vielleicht schicke ich kurz voraus. Tatsächlich habe ich über viele, viele Jahre mit Mechthild zusammen einen Literaturkreis gehabt. Also von 2007 bis 2020. Und insofern haben wir sehr stark begleitet ihre Entwicklung in dieser Zeit. Also sie hat dann angefangen, tatsächlich Krimis zu schreiben und dazu kam aber dann eben auch der Krebs, also das war auch in dieser Zeit, auch das haben wir begleitet und es war aber sehr ermutigend am Anfang, weil dieser Krebs dann irgendwann besiegt war und sie machte eine wirklich erstaunliche Karriere als Krimi-Autorin. Also sie hat war wirklich relativ erfolgreich, relativ schnell mit ihren 5 Krimis, die sie am Ende verfasst hat oder 4 Krimis und einen Roman und sie hat auch immer wieder erzählt von ihren Literaturseminaren, bei denen sie gewesen ist und diesen vielen Austausch, den sie da mit anderen Autoren hatte und so weiter. Und mit diesen Autoren zum Teil hatte sie ein Buch noch quasi während ihrer zweiten Krebserkrankung erstellt. Und zwar hieß das Ost-West-Frauen. Und bei der Premiere von diesem Buch, da war sie leider schon verstorben, ist der Mann von Mechthild Lanfermann auf eben diese Nadja Hartmann von der Frankfurter Verlagsanstalt auf sie zugegangen und hat ihr gesagt, hier gibt's noch ein Buch von Mechthild, das liegt fertig in der Schublade. Willst du das veröffentlichen?
Welche Geschichte wird denn darin erzählt?
Das ist Wahnsinnszeit. Also es wird die Geschichte von einer Wahnsinnszeit erzählt und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite bricht eine junge Frau, Elisa, auf ins Leben. Sie kommt ihrer Familie rein ins Studium. Sie ist, glaube ich, sogar die erste in der Familie, die irgendwie eine akademische Laufbahn aufnimmt. Lernt natürlich eine Gruppe von Freunden kennen, ist im Studentenwohnheim und erlebt eben diese Umbruchszeit auch ganz persönlich. Aber es ist zugleich eben auch die Zeit, in der die Mauer fällt. Und das Buch spielt zwischen zwischen 1989, 1991. Und da ist eben sehr viel Auseinandersetzung auch eben mit dieser Unglaublichkeit des Mauerfalls und die ganzen politischen Ereignisse dieser Zeit, wie Iran-Irak-Krieg, auch die Fußball-Weltmeisterschaft kommen drin vor. Also es ist wirklich ein ganz breiter Blick auf diese Zeit, aber ganz im Mittelpunkt steht tatsächlich ihre ganz persönliche Entwicklung, ihre innige Freundschaft zu einer Frau, die sie geradezu liebt, Ava. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte mit einem Mann, der aus einer ganz anderen Schicht, aus einer ganz anderen Familie kommt. Und das spielt auch eine ganz große Rolle in diesem Buch.
Das deckt sich ja doch sehr mit der Lebenszeit von Mechthild. Sind da auch autofiktionale Elemente enthalten? Erfährt man was auch über die Autorin Mechthild Lanfermann und den Menschen?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, wirklich ihr allerpersönlichstes Buch. Also wir wissen ja alle, dass Autoren auch immer sich selber einfließen lassen in Bücher. Das ist ja nun so üblich. Am besten kann man natürlich die Dinge erzählen, die man selber durchlebt hat. Und ich denke auch in dieser Figur aus den Krimis, Emma von der Welt, ist auch schon sehr viel Mechthild drin. Aber in diesem Buch ist es bestimmt ganz besonders. Auch gerade diese Entwicklung aus der Familie heraus. Also diese auch gewissermaßen Entfremdung, die sie erlebt von einer Familie, eine sehr hart arbeitende Familie, die aber nicht akademisch war, und sie kommt eben, studiert Kommunikationswissenschaften und vertieft und geht auf Frauenkongresse und politisiert sich und so weiter. Also das ist ein Erlebnis, das sie selber tatsächlich auch gehabt hat. Und ich glaube auch diese Freundesgruppe, da gibt es ganz viele Parallelen die auch zu ihrem Leben stehen.
Das heißt jetzt auch jenseits der Krimis, von denen du schon erzählt hast, Stefanie, war das ja der zweite Roman von Mechthild, aber wahrscheinlich der ja am meisten bedeutet hat.
Das war mit Sicherheit der Roman, der ihr am meisten bedeutet hat. Sie hat, und interessant finde ich auch, dass sie wirklich auch, ich möchte noch mal ganz kurz auf ihren besonderen Stil hinweisen. Mhm. Ja, also sie hat eine sehr wunderbare Beobachtungsgabe auf Menschen. Also das ist eine ganz große Stärke, die auch dieser Roman enthält. Und Mechthild war ein sehr humorvoller Mensch, sehr und dabei sehr bodenständig. Also da hat halt auch ihre Familie eine große Rolle gespielt, aus der sie gekommen ist. Und diese Kombination schlägt sich wirklich auch in ihrem Schreiben nieder. Und das hat mich tatsächlich, und ich kann mir gut vorstellen, ich selber persönlich war auch von dem Buch nicht nur sehr angefasst, weil es halt das Buch von Mechthild Lanfermann war, sondern auch, weil sie von einer Zeit erzählt habe, in der ich selber auch jung war, in der ich was ganz Ähnliches erlebt habe. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass erstens, dass aber auch junge Leute mit diesem Buch sehr viel anfangen können, weil sie ihnen was erzählt über eine Zeit, die eben für Deutschland oder für uns, für unsere Jugend eine große Bedeutung hatte, aber eben auch in der Weltpolitik eine wichtige Rolle spielt natürlich.
In Memoriam, Mechthild Lanfermann. Stefanie von Oppen hat an unsere Kollegin erinnert und an ihr letztes Buch Wahnsinnszeit. Der Roman ist jetzt in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, wie gesagt, mit 256 Seiten für 24 Euro. Danke dir, Stefanie, für deine Worte.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Sharon Dudua Utu und ich bin Schriftstellerin. Das Buch meines Lebens ist Beloved von Toni Morrison. Beloved ist ein wichtiger Roman für mich. Ich habe das relativ früh gelesen in meiner Jugend. Und ich erinnere mich, dass das eine der ersten Bücher, das mich zum Weinen gebracht hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass nur Buchstaben auf ein Blatt Papier so große Emotionen in mich hervorrufen kann. Und ich wollte das auch können. Also das war ein Vorbild für mich als Schriftstellerin. Und der zweite Grund ist, dass es um ein Bild von einer Frau handelt, eine Mutter, die bereit ist, so weit zu gehen, um ihren eigenen Kindern zu schützen von das Unvorstellbare, dass sie sogar versucht, alle Kinder den Leben zu nehmen. Und sie schafft es, ein Kind umzubringen, um es vor der Sklaverei zu bewahren oder zu schützen oder retten. Und das Kind bekommt den Namen Beloved. Auf Deutsch heißt der Roman Menschenkind. Und ja, das ist ein sehr wichtiger Roman für mich. Der Roman hat mein Schreiben insofern beeinflusst, weil ich das Gefühl hatte, dass die Autorin Toni Morrison große Risiken eingegangen ist. Sie hat eine Mutter beschrieben, die ein Kind ermordet. Und ich habe mich gefragt, wie hat sie sich getraut, sowas zu schreiben, zumal sie selbst Mutter war. Und dann wusste ich, Literatur kann und muss das machen. Lesenden abholen und durchschütteln und zum neuen Gedanken bringen. Und das möchte ich mit meinem Schreiben auch machen.
Beloved, der Roman von Toni Morrison. Ein Buch ihres Lebens, der Schriftstellerin Sharon Dodua O'Toole. Sie war diese Woche zu Gast mit ihrem eigenen neuen, auch riskanten Roman. So in etwa ist es geschehen. Das Gespräch darüber mit Sharon Dodua O'Toole können Sie gerne nochmal anhören aufs Neue oder nochmal, wie gesagt, auf deutschlandfunkkultur.de. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jede Woche freuen auf interessante Lektüre-Tipps von Kolleginnen und Kollegen aus dem bundesweiten Buchhandel. Heute rufen wir deshalb in Saarbrücken an, wo Thomas Adebar seine Buchhandlung zeitlos betreibt. Willkommen, guten Tag, Herr Adebar.
Schönen guten Morgen, Herr Scholl.
Drei Empfehlungen haben Sie für uns ausgesucht. Die erste, ein Roman aus den USA, ein Gentleman in Moskau heißt er auf Deutsch, war vor ein paar Jahren in New York Times Bestseller, geschrieben vom Autor Amor Towles. Warum legen Sie uns, Herr Adebar, dieses Buch so ans Herz?
Na, also dieses Buch hat, finde ich, zwei ganz schöne Aspekte. Bevor ich darauf zu sprechen komme, es geht um einen Grafen, Alexander Rostov, spielt im Jahr 1922 und dieser Graf ist korrupt und wird wegen dieser Korruption zu lebenslangem Hausarrest verurteilt. Und diesen Hausarrest muss er nicht, wie man denken mag, in einem üblichen Gefängnis verbringen, verleben, sondern in einem bekannten Hotel am Roten Platz. Es wird natürlich auch erklärt, weshalb das so ist. Man begleitet den Mann dabei. Das ist der eine schöne Aspekt, finde ich, wie er innerhalb dieses Hausarrestes in dem Hotel ein halbwegs normales Leben weiterführt. Er findet Arbeit, er lernt eine Frau kennen und er wird auf irgendeine Art und Weise Vater. Jedenfalls bekommt er die Verantwortung für ein Mädchen. Und der zweite Aspekt, der mich sehr fasziniert hat an diesem Buch, ist der, ist es, dass er selber wirklich das Gentleman-Sein lebt. Und das liest man in fast jedem Satz. Das ist wunderschön.
Ein Gentleman in Moskau, der Roman von Amor Towles auf Deutsch im Taschenbuch bei Ullstein. Und von diesem Gentleman zu einem aus Österreich, könnte man sagen, großer Star im ganzen deutschsprachigen Raum, zu Wolf Haas. Im vergangenen Jahr erschien sein jüngster Roman Wackelkontakt und von dem sind auch Sie ganz beeindruckt, Herr Adebar. Warum?
Ja, also ich habe es erst kürzlich gelesen, das war auch erst mein zweites Buch von Wolf Haas und in diesem Buch geht es um zwei in sich verwobene Geschichten. Eigentlich geht es um einen Junggesellen, Franz Escher, der auf den Elektriker wartet, weil seine Steckdose kaputt ist, sie hat einen Wackelkontakt, deshalb heißt das Buch so. Und während er auf den Elektriker wartet, fängt er an, ein Buch zu lesen und in diesem Buch geht es um einen Kronzeugen in einem Mafia-Fall, Elio Russo, der bald in ein Zeugenschutzprogramm kommen soll, aber er glaubt, bevor das soweit ist, wird er vielleicht noch im Gefängnis ermordet. Es ist halt ein Mafia-Fall. Und während er darauf wartet, entweder ermordet zu werden oder entlassen zu werden, fängt auch er an, ein Buch zu lesen. Und in diesem Buch geht es wiederum um Franz Escher, einen Junggesellen, der auf den Elektriker wartet, weil seine Steckdose einen Wackelkontakt hat. Und diese beiden Geschichten, die verweben sich immer mehr ineinander. Und es ist richtig schön, dieses Buch zu lesen.
Genau, ich erinnere mich noch an das Gespräch, das wir mit Wolf Haas über diesen Roman führten im vergangenen Jahr. Kann man auch online sich noch mal anhören, war ganz zauberhaft, wie er selbst davon erzählt hatte. Und ja, im Hansa Verlag ist dieser Wackelkontakt von Wolf Haas veröffentlicht. Und ja, zum dritten kommen wir noch zu einem absoluten Lieblingsbuch von Ihnen, Herr Adebar. Das haben Sie uns schon vorweg verraten. Der Roman Wie sind Sie hier reingekommen von Tilman Birre. Ich muss gestehen, dass mir der Name rein gar nichts gesagt hat. Vor 3 Jahren ist das Buch erschienen. Wer ist denn dieser Autor Tilman Birre und warum finden Sie seinen Roman so toll?
Zugegebenermaßen habe ich den Autor vorher auch nicht gekannt und ich habe mich auch nicht
Gott lob, mit dem Autor da bin ich aber froh.
Aber das Buch hat mich sehr angesprochen. Es stellt eine Gesellschaftssatire dar. Es geht um einen jungen Mann, Wolfgang Schneider, der aus einer sehr ländlichen Region Westfalen nach Berlin zieht, um zu studieren. Und seine Eltern finanzieren ihm zwar die Unterkunft und was zu essen, aber die weiteren Vorzüge des Lebens muss er sich halt selbst verdienen. Und so sucht er nach einer Stelle, wo er arbeiten kann, in der Tageszeitung, bewirbt sich bei der Stelle, wo am wenigsten Text steht. Und es es wird ein Theaterkassierer gesucht. Er wird auch eingeladen und am Ende bekommt er aber gar keine Kassiererstelle, sondern eine ganz andere, nämlich eine Statistenrolle, die er gar nicht haben wollte. Und mit seinem ersten verdienten Geld geht er zum Italiener, leistet sich ein alkoholisches Getränk und sieht in der Ecke einen älteren Herrn sitzen. Mit diesem älteren Herrn wird er später sogar bekannt gemacht und dieser ältere Herr ist niemand Geringeres als Vico von Bülow, auch bekannt als Loriot.
Das habe ich auch schon im Klappentext gelesen, dachte, das ist ja irgendwie zauberhaft. Aber sagen Sie, weil ich es ja schon zugestehen musste, dass ich Herrn Bär nicht kannte, wie entdecken Sie denn neue Literatur? Ich meine, ist klar, Sie bekommen natürlich auch alles geliefert, aber Sie müssen es ja auch verkaufen und das sind ja dann doch auch Autoren und Autorinnen dabei, die nicht so bekannt sind und Sie können dann eine Lanze dafür brechen. Wie war das bei Thomas Bär?
Tillmann Bier heißt er.
Ja, Tillmann Bier, sehen Sie, Entschuldigung.
Gott. Alles gut. Ja. Thomas ist ein schöner Name, ist ja meiner, aber Tillmann Bier heißt der Autor. In dem Fall war es in der Tat ein Leseexemplar, was wir vom Verlag zugeschickt worden ist vor Veröffentlichung. Ich fahre so alle so 8 bis 12 Wochen mal in die Sauna, mal einen ganzen Saunatag. Und als ich dieses Buch an dem Tag mitgenommen habe, habe ich in 8 Stunden nur 2 Saunagänge geschafft und habe fast das ganze Buch durchgelesen. Ja. Und deshalb musste ich das ab diesem Zeitpunkt jedem Kunden empfehlen und ich habe es mehrere 100 Mal verkauft.
Ach, da wird sich aber Tillmann Bier freuen und ich habe jetzt auch diesen Namen und habe ihn mir schon gemerkt. Ich werde danach schauen. So, vielen Dank, Herr Adebar aus Saarbrücken von der Buchhandlung Zeitlos. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und wünsche Ihnen einen tollen Lektüre- und Umsatzsommer.
Vielen Dank.
Machen Sie es gut. Ne? Tschüss.